Wölferadio, der VfL-Podcast mit Dennis Lindner.
Zwei zu eins gewinnt der VfL beim VfB Stuttgart, holt drei ganz wichtige Punkte im Kampf ums europäische Geschäft. Wir schauen uns das mal in Ruhe an, was da so passiert ist, schauen voraus auf die Spiele gegen Bochum und in Leipzig im Pokal. Und wenn ihr seht, wie lang diese Folge ist, dann wisst ihr, okay, da kommt noch was extra richtig. Hinter der Rückennummer Nummer 13 ist da, Martina Hegering ist zu Gast bei Volker. Das alles gibt's jetzt hier im Wölferadio.
Wölferadio. Rückblick.
Ja, direkt rein ins Spiel würde ich sagen, worauf sollen wir noch warten? Der VfL beim VfB. Ungewöhnliche Startaufstellung, denn Max Arnold hat sich verletzt. Er hat eine Beinverletzung, fällt für das Spiel gegen Stuttgart und auch mindestens noch gegen das Gastspiel der Bochumer hier in Wolfsburg aus, wird ersetzt in der Startaufstellung durch Matthias Swanberg, nicht nur positionstechnisch, sondern auch als Kapitän. Dazu ist mit Joachim Mehle ein Spieler gesperrt, der ja inzwischen absoluter Stammspieler bei unseren Wölfen ist. Leider hat er im letzten Spiel eine ja sehr alberne gelbe Karte gesehen. Keiner weiß so richtig, was der Schiedsrichter da gesehen hat. Das ist wieder so eine gelbe Karte, da fragt man sich, wäre es nicht auch gut dafür ein V? Aber egal, lassen wir das. Er war umsonst gesperrt, dafür Yannick Gerhardt die Allzweckwaffe, das Schweizer Taschenmesser aus Köln, direkt mal hinten links aufgestellt. Das kann er auch, das wissen wir sonst. Alles wie immer, Müller im Tor, Grabara noch verletzt, Gerhardt, Kulirakis, Wawro und Fischer bilden die Abwehrreihe. Davor Matthias Swanberg, davor Asta Wrangs und Patrick Wimmer und davor dann die Dreier-Offensivkette, das wirbelnde Trio aus Moamura, Jonas Wind und Thiago Tomasch. Die Gegner vom VfB Stuttgart, ein richtig starkes Team, das muss man mal sagen. Da geht es halt auch um die Champions League, haben sich in Europa wirklich teuer verkauft und starten in einer sehr, sehr guten Ausstellung. Nübel im Tor, davor die Viererkette aus Mittelstädt, Chabot, Hendricks und Wagnumann, Karasor und Stiller, davor die beiden Mittelfeldabräumer, dann eine Dreierreihe aus Führich, Milo und Leveling und vorneweg Dennis Undav, der wirklich ungemütliche Stürmer. Ich mag den ja, ich finde, das ist ein wirklich cooler Spieler und deswegen war ich sehr gespannt, wusste, dass ein schweres Spiel auf uns zukommt. Ich glaube, da muss man sich auch nichts vormachen. VfB letztes Jahr Vizemeister, wenn ich mich nicht irre, das fühlt sich immer noch falsch an, und zwar hinter Bayer Leverkusen. Eine richtig tolle Saison gespielt, dann sind einige Spieler von denen zu Borussia Dortmund ausgewandert. Man weiß nicht so genau, warum, muss man ehrlich sagen. Heute sieht es aus, als hätten die sich deutlich falsch entschieden. VfB hat das aber gut aufgenommen, hat ein bisschen Geld investiert, um das auszugleichen, und ich glaube, das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, eine sehr, sehr solide Mannschaft, von der man von Anfang an wusste, die würden uns das Leben richtig schwer machen. Ja, steigen wir direkt ein ins Spiel. 8. Minute, das erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Fischer mit seiner 5. gelben Karte, da ist sie wieder, die berühmte 5. gelbe Karte. Da muss man aber auch sagen, die hat er sich verdient. Das war okay, dass er die gekriegt hat. Nächste Woche also Pause für ihn. Ja, ich denke mal, da kann man jetzt schon vorhersagen, dass Rösslev diese Position wahrscheinlich übernehmen wird. Kommt auch noch im Laufe des Spiels. Aber zurück zu diesem Spiel, zum Spiel beim VfB Stuttgart. Der VfL beginnt wirklich stark, muss man sagen. Man ist, finde ich und für mich, die klar bessere Mannschaft, hat die besseren Offensivaktionen. Es ist jetzt nicht so, dass man die Stuttgarter an die Wand gedrückt hätte oder Chancen über Chancen hatte, aber der Weg zum Tor, da war man viel, viel besser. Man hatte halt leider nicht die ganz großen Abschlüsse, muss man sagen. Aber trotzdem, das war schon sehr, sehr gut. Die erste Riesenchance gibt es in der 22. Minute. Patrick Wimmer, der, wie ich finde, aus seiner neuen Position unglaublich aufblüht. Der spielt jetzt sowas, irgendwas zwischen Achter und Zehner, kann dadurch sein Tempo, seine Technik gut einsetzen. Sein Einsatz wird auch immer belohnt. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Und das macht echt Spaß, dem zuzugucken. Er wird toll geschickt und scheitert dann an Nübel im Tor. Versucht abzuschließen und trifft den Ball halt nicht richtig und guckt auch ein bisschen auf. Das ist schade, das war eine Riesenchance. Das hätte echt was geben können. Die Ecke danach, da wird dann Kulirakis in meinen Augen ganz klar mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen von Chabot. Also ich sag mal so, es gab schon genug Spiele, da hätten wir dafür einen Elfmeter bekommen und wahrscheinlich gegen uns, machen wir uns nichts vor. Aber das hat Herr Welz hier anders gesehen, deswegen ging das Spiel normal weiter. In der 26. Minute wird Amura dann von Wimmer geschickt und ja, der hat versucht dann alles, um vor allen Dingen sich diesen Elfmeter, den wir gerade nicht gekriegt haben, zurückzuholen. Das hat er nicht nötig, das hat mir nicht gefallen, weil er tanzt 3 bis 4 Stuttgarter aus, aber die halten halt geschickt Abstand. Es gibt eine kleine Berührung am rechten Bein und er fällt dann mit dem linken Bein. Es gab auch schon Spiele, auch hier wieder. Es gibt Spiele, da sagt man dann, ja, bei dem Tempo ist die kleinste Berührung, die sorgt dafür, dass der Spieler da aus dem Tritt kommt und da kann man auch einen Elfmeter für geben. Ich glaube, das war keiner. Ich glaube aber auch nicht, um ehrlich zu sein, dass es eine gelbe Karte ist, wie gesagt wurde, weil dafür wird er dann doch zu klar getroffen. Ich glaube, das ist schon okay, dass das dabei geblieben ist. Es wird halt sehr, sehr viel gemeckert. Amura ist ab da der Buhmann im Stadion, der Abura. Aber das Gute an dem ist, ich glaube, es gibt wenige Spieler, die das kälter lässt als ihn. In der 34. Minute dann die erste Chance vom VfB. Dennis Undorf köpft eine Flanke, aber die fängt Müller dann relativ entspannt ab. Später in der 37. Minute gibt es dann ziemlich fiesen Zusammenstoß. Hendricks und Milo stoßen mit den Köpfen zusammen, müssen lange verarztet werden, weswegen es auch eine absurd lange Nachspielzeit in der ersten Halbzeit gibt. Also es waren, jetzt muss ich lügen, ich glaube 6 Minuten Nachspielzeit oder so. Jede Menge auf jeden Fall, aber die nutzt der VfB dann auch für die erste richtige Chance in der ersten Halbzeit. Eine Flanke nach von außen wird von Hendricks mit dem Kopf in die Mitte zurückgelegt und dort trifft Carazor den Ball gut, allerdings, also er trifft ihn mit dem Kopf gut, trifft das Tor nicht und es war auch abseits. So geht das rum. Ihr seht, so richtig viele super Highlights gab es nicht. Das führt auch durch dieses ganze Spiel. Die ganz riesen dicken Chancen, also wenn man mal von der tollen Chance von Wimmer absieht, waren nicht da. Trotzdem VfL klar die bessere Mannschaft. Die Spielkontrolle ist da. Der VfB, ja, kommt nicht ganz klar. Und ja, muss dann auch irgendwann reagieren. Zur Pause wechselt aber der VfL. Kilian Fischer wird rausgenommen. Dafür kommt Rösslev zu seinem nächsten Spiel. Ich glaube, da bereitet man sich schon mal auf das Spiel gegen Bochum vor, dass der da reinkommt. Der VfB ändert aber was anderes. Und zwar ändert er sich taktisch ein bisschen. Das ist in der Grundaufstellung ändert sich nicht so viel, aber die Außenverteidiger rücken stärker mit auf, rücken nicht so sehr nach wieder und halten mehr die Offensivposition, weswegen das Spiel nach vorne etwas druckvoller ist, es mehr Anspielstationen gibt und der VfB so die Rolle des VfL aus der ersten Halbzeit in der zweiten übernimmt, spricht man hat deutlich mehr Ballkontrolle, ist offensiver, zwingend ist es aber trotzdem nicht. Ich glaube, das gleicht sich bis dahin ganz gut aus. Das ist jetzt nicht so, dass der VfB jetzt die Sterne vom Himmel spielt. Es geht eher so 0-0 hin und her. Also bis dahin ist, glaube ich, eine unentschiedene, faire Geschichte. In der 70. Minute kommt dann Woltemade für Dennis Undorf und ja, der braucht dann ungefähr 70 Sekunden, um die halbe Wolfsburger Mannschaft auszudribbeln. Wawro und Kulirakis laufen dran vorbei und Rösslev kommt zu spät. Müller kann nicht eingreifen. Ein Tor. Ein sehr, sehr schönes, dass man diesem Schlags von Woltemade gar nicht zutraut. Aber das hat er echt gut gemacht. Da hat er die VfL-Abwehr komplett überrascht, weil die sich offensichtlich noch nicht auf ihn eingestellt hatte. Und tja, dann ist es passiert. Dann klingelt es. Die erste richtig dicke Chance für den VfB und die wird auch gleich genutzt. Aber was mir gut gefällt danach ist, der VfL schüttelt sich kurz, guckt sich das nochmal an und dann wird halt zurückgeschlagen.
Stuttgart hat den Ball, jetzt könnten wir ihn mal gewinnen. Franks auf Wimmer, der spielt links raus auf Amura. Der hat jetzt eigentlich nur Chabot vor sich, geht jetzt in den Strafraum rein, flankt in die Mitte und da ist er!
Jawohl! Das ist dann die Antwort! Thiago Thomas mit dem Ausgleich. Und ihr hört es hier, Sportsalm, die geht aus dem Sattel hier im B-Move, so muss das sein.
Yep, das B-Moved geht aus dem Sattel. Wölfe Radio Arena Live hat live von da übertragen und ihr seht, die Stimmung war prächtig. Spätestens nach dem Ausgleich war sie sogar oberprächtig. Ich glaube, das ist kein Wort. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr die Chance habt, geht da mal hin. Gegen Leipzig ist es aktuell geplant. Verfolgt ihr die Social-Media-Kanäle vom Wölfe Radio, dann kriegt ihr mit, wann wie wo übertragen wird und ob es sich lohnt, dafür ins B-Moved zu kommen. Sonst geht er halt einfach so ins B-Moved. Das lohnt sich auch. Aber zurück zum Spiel. Ja, Matthias Swanberg, unser Kapitän in dem Spiel, hatte kurz vorher gelbe Karte gesehen, weil er an der Außenlinie, ich glaube, ein Stiller war es, gefoult hat, der aus einem kleinen Schubser relativ viel gemacht hat, dafür gesorgt hat, dass Swanberg die gelbe Karte gesehen hat. Und als Dank nimmt Swanberg nach dem Freistoß den Ball relativ schnell wieder auf, spielt ihn auf Wimmer, der auf seiner neuen Position, der 8 bis 10, die er da spielt, den Ball nach außen auf Amura legt. Der läuft dann auf Chabot zu. Chabot ist sich nicht ganz sicher, was er mit Amura anstellen soll. Amura macht ein, zwei kleine Bewegungen und flankt dann mit dem Außenriss in die Mitte. Ja, und da serviert er perfekt für Thiago Tomás, der den Ausgleich erzielt. Und in dem Moment hat man schon gemerkt, oh, das kam im Stadion an. Die Stuttgarter vorher noch eine riesen Choreo gemacht, gleichen jetzt hier dann nicht mehr so laut aus, verbal, sondern man hört plötzlich unsere Fans sogar im Stadion bei der Fernsehübertragung, was sehr, sehr schön ist. 600 Leute sollen da gewesen sein, was erstaunlich häufig erwähnt wurde von der Sky-Übertragung. Ich weiß nicht, ob das nötig war, aber egal. 600 Leute, schön, dass ihr da wart. Ihr habt den Ausgleich gesehen. Und das hat sich gelohnt, weil, also aus mehreren Gründen, einerseits der Ausgleich ist nie verkehrt, da gibt es keinen schlechten Zeitpunkt. Auf der anderen Seite war es halt einfach ein Wirkungstreffer. Man hat den Stuttgartern danach angemerkt, da geht nicht mehr viel. Die haben sich so reinkämpfen müssen, um den Führungstreffer zu erzielen. Und der Ausgleich, der hat eben so ein bisschen den Stecker gezogen, kann man glatt sagen. In der Folge ist es dann so, dass Dennis Vavro zwei Riesenchancen hat. Der hat einen Fernschuss aus 30 Metern, was eigentlich ziemlich albern klingt, aber das war wirklich nicht ungefährlich. Der Mann hat halt einen Schuss wie ein Pferd und auch in dem Fall hätte es fast geklappt. Direkt danach, die Ecke wird auf ihn gespielt. Da sieht Nübel nicht so richtig gut aus, kann den Ball, also der Ball trifft nicht richtig, deswegen funktioniert es, aber das hätte auch echt in die Hose gehen können für Nübel. Und ja, so geht es dann weiter, 85. Minute, läuft dann Wimmer mal mit ein bisschen Platz aufs Tor zu und Amura, glaube ich, spielt sich in der Mitte frei. Wimmer entscheidet sich aber direkt zu schießen. Der Ball wird von Wagnermann geblockt und geht dann relativ schnell in den Sturm der Stuttgarter. Die laufen in Richtung des Wolfsburger Tors, schließen ab, treffen aber nicht. War gar nicht so ungefährlich die Chance, aber interessanter ist das, was danach passiert ist.
Auch wohl, das wäre jetzt ja auch wirklich gewesen. Wenn er das nicht gesehen hätte, dann weiß ich auch nicht. Also deutlicher kannst du nicht handspielen dieser Tage. Und am Ende des Tages, ja, völlig korrekte Entscheidung, gut eingegriffen vom VAR. Und ja, also das ist ein klares Handspiel. Deutlicher geht's nicht. Und jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ich habe im Nachhinein gab es tatsächlich irgendwo Diskussion, ob das jetzt ein Elfmeter ist. Auch unser Trainer hat gesagt, naja, eigentlich ist schon unglücklich. Was er meint, verstehe ich. Der Ball wäre irgendwo hingeflogen. Aber ein Grund mehr eigentlich für Wagnermann, nicht wie, ja, wie ein Torwart oder so mit so einem Ausfallschritt den Ball halt einfach mit der Hand zu klären in 2 Meter Höhe. Wie gesagt, der wäre irgendwo hingegangen. Er fand aber, nee, das machen wir so nicht. Wir strecken jetzt mal den Arm aus und blocken den Ball. Und ja, dann war's das. Dann ist das ein Elfmeter. Und da kann man auch noch so viel darüber diskutieren. Und die Regeln sind halt so, dass es für ein Handspiel im Strafraum einen Elfmeter gibt. Ich finde es ein bisschen wild, dass ich das hier erklären muss eigentlich, weil, wie gesagt, der Trainer sagte auch, ja, ein bisschen blöd, dass man den geben muss, weil der geht gar nicht aufs Tor, aber darum geht's ja nicht. Also, weil man stelle sich vor, das wäre die Regel, das wird nur ein Elfmeter, wenn er sicher aufs Tor geht, weil dann könnt ihr euch vorstellen, was es dann für Diskussionen gibt, wenn der Ball vielleicht doch an den Pfosten gegangen wäre oder einen Meter weiter, oder einen Meter, einen Zentimeter weiter links oder rechts, ganz plötzlich wären alles, also dann müsste man plötzlich irgendwelche, dann fangen sie irgendwann wirklich an, wie die Profiler vom FBI mit irgendwelchen Laserpointern die Flugbahn des Balls auszurechnen. Und ich glaube, das ist schon ganz okay, so wie es ist, was das angeht. Und dieser Elfmeter war ja oberberechtigt. Eigentlich ist es lächerlich, dass Wels so lange gebraucht hat, um das sich sagen zu lassen vom VAR. Da hätte er eigentlich schon viel, viel früher pfeifen müssen.
Und Nübel tänzelt auf der Torlinie. Amura steht relativ zentral, Ball ist freigegeben. Er läuft an, Mo Amura visiert den Ball an. Hält den Ball, der ist drinne, er ist drinne.
Nübel
noch dran und dann schlägt die Kugel unten rechts ein. Ich habe gedacht, er hält den, aber stark von Amura. Sehr, 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 sehr gut platziert die Kugel. Rechts unten geht der Ball rein und der VfL Wolfsburg geht hier in Führung.
Fast noch
3 Minuten vor Schluss.
So ist es. Mo Amura knallt das Ding aus seiner Sicht rechts unten hin. Nicht übermäßig platziert geschossen, aber auch nicht schlecht. Nübel wirklich tolle Reaktion. Wenn er mit beiden Händen hingegangen wäre, wäre es richtig eng geworden für den Ball. Aber so ist er Nübel von der Hand über die Handfläche an den Pfosten irgendwie. Das klingt jetzt alles knapper eigentlich, als es war, wenn man das gesehen hat. Das war schon ein recht eindeutiges Tor und wie gesagt, ich fand es auch nicht unverdient. Es war richtig schön. Damit hat sich Amura dann auch nochmal richtig beliebt gemacht bei den Stuttgartern. Was will man machen? Was er sich gespart hat, sind irgendwelche Zeichen in Richtung der Tribüne oder so. Ganz anständig. Ja, man jubelt zusammen. Ich fand ganz schön, man stand da zusammen, hat zusammen gejubelt und Jannik Gerdt hat sofort angefangen, das Team so ein bisschen zu coachen, ein bisschen einzuteilen, wie es jetzt weitergehen soll. Das war richtig, richtig gut. Ja, danach passiert gar nicht mehr so viel. Der VfB hat noch eine Chance, da versortiert Rieder seine Beine ein bisschen und verpasst so den Ball. Da hatten wir nochmal ein bisschen Glück, aber das gehört auch dazu. Und ab da nimmt der VfL relativ elegant die Zeit von der Uhr. Was noch auffällig ist, ist Patrick Wimmer krönt seine wirklich gute Leistung nochmal mit einem Okocha-Move, indem er, ich glaube, man nennt es den Rainbow-Flip, alle EAFC. Heißt das jetzt so? Ich glaube, Spieler wissen, wovon ich rede. Alle anderen fragen sich, wovon ich rede. Er spielt den Ball sich mit der Hacke im hohen Bogen über den Kopf und nimmt ihn vorne wieder auf. Das fand nicht jeder beim VfB so richtig. Chabot kommt dann an und rempelt ihn halt einfach stumpf um. Auch da wieder, was mit Wels in dem Moment los war, dass es da keine gelbe Karte für gab. Er schließt sich mir nicht. Also unmöglich. Ja, klar, Chabot fand sich witzig, dass Wimmer da so ein bisschen, ich sag mal, Schlangentanz am Silbersee macht, aber es ist scheißegal, weil er nimmt Zeit von der Uhr. Das dauert natürlich wieder, bis von da aus dann der Freistoß ausgeführt wird. Und nee, ich glaube, es gab sogar nur einen Einwurf. Also wirklich keine gute Schiedsrichterleistung in diesem Spiel, das muss man sagen. Den Elfmeter hätte er sofort sehen müssen. In dem Fall hätte er anders reagieren müssen. Es gab auch ein, zwei wirklich ganz schöne Ellenbogeneinsätze der Stuttgarter, die in Summe alle wahrscheinlich nicht beabsichtigt waren. Aber man muss sagen, wenn man das dann so im Spiel sieht, dann ist es halt trotzdem eine gelbe Karte, ohne böse Absicht, aber es passiert. Und auch das hier war böse Absicht. Er wollte wirklich nur Wimmer sagen, halt die man kann keine Worte davon sagen, ohne in FSK 18 zu fallen, was Chabot in dem Moment Wimmer mitgeben wollte und dass es dafür keine Karte gibt. Verstehe ich nicht. Andere Spieler kriegen dafür, dass sie den Ball wuchtig auf den Boden legen, eine gelbe Karte. Ja, wie gesagt, sowas versteht man nicht. Aber was viel wichtiger ist, der VfL aus Wolfsburg holt 3 Punkte in Stuttgart. Wichtiger Auswärtssieg. Was man dann später auch in der Tabelle sehen wird. Wir gucken uns aber mal an, wie so die Statistiken sind. Die Expected Goals, da ist der VfL fast doppelt so gut wie der VfB Stuttgart. 0,83 zu 1,61. Na logisch, da waren Elfmeter dabei. Das ist XG-technisch schon eine ganz gute Sache. Trotzdem muss man sagen, das ist jetzt nicht so, wenn man sich im Nachhinein auch so die Trainer angeguckt hat. Die Stuttgarter haben alle so getan, als hätten sie das Spiel gewinnen müssen. Die Statistiken geben das nicht her. 10 zu 7 Torschüsse, das ist ja, relativ ausgeglichen. Klar, ich will auch nicht sagen, dass der VfB chancenlos war, aber es ist nicht so, dass sie uns an die Wand gespielt hätten oder jetzt die unglücklichste aller Niederlagen erlebt hätten. Da haben wir schon ganz andere Spiele erlebt, wir Wölfe-Fans. Da können wir, glaube ich, alle ein Lied von singen. Der Ballbesitz relativ, naja, nicht komplett ausgeglichen, aber 52-42% zugunsten natürlich des VfBs. Der VfL ist keine Ballbesitzmannschaft aktuell. Das sieht man auch an solchen Werten. Beide Mannschaften sind praktisch gleich viel gelaufen, knapp über 115 Kilometer, Zweikampfquote 58%. Das ist, ich finde, das liest sich alles ganz gut. Der VfL hat das schon sehr, sehr anständig gemacht, hat sich diesen Sieg verdient. Ein paar Spieler, die man hervorheben möchte. Ich fand Wimmer wieder stark, Mo Amura, richtig, richtig gutes Spiel wieder. Zwei Scorer, ein Tor, eine Vorlage. Das kann man auch so machen, das ist sehr, sehr schön. ist halt auch ein geiler Spieler, weil der nie aufgibt. Der ist immer unterwegs. Der nervt die Gegner. Das ist richtig gut. Matthias Swanberg möchte ich hervorheben. Erstes Spiel als Kapitän. Richtig gut gemacht. Da hat Hasenhüttl wirklich eine gute Nase bewiesen, wen er da die Binde gibt. Das passt alles. Und ja, so geht der VfL, wie ich finde, verdient mit 3 Extrapunkten vom Platz. Wie wirkt sich das jetzt alles so in der Tabelle aus? Der VfL Wolfsburg ist gerade 9. in der Tabelle nach dem 22. Spieltag. Das klingt nicht so dolle, ist aber ziemlich gut, finde ich persönlich. Denn wir dürfen, wenn wir uns die Tabelle angucken, klar vorne Bayern München, die haben 55 Punkte, die sind weit, weit weg von uns. Die haben 22 Punkte mehr, das ist schon ordentlich. Bayer Leverkusen dann mit 47 Punkten schon dichter dran. Wenn man dann noch die Eintracht aus Frankfurt wegnimmt, was übrigens gerne passieren kann, 42 Punkte, dann allerdings wird es schon eng. Die roten Bullen aus Leipzig sind Vierte mit 37 Punkten, das heißt, die sind schon nur noch 4 Punkte weg. Und so geht es dann runter vom 4. bis zum, ja, ich würde fast sagen 12. Platz, bis zum FC Augsburg, die mit 28 Punkten 5 hinter uns sind. Das ist so der Mittelbau der Liga, das sind 10 Punkte in der Range und dazwischen kann in den letzten 12 Spieltagen natürlich noch alles passieren. Direkt um uns herum, hinter Leipzig kommen Freiburg, Mainz, Stuttgart und Gladbach. Gladbach einen Punkt mehr als der VfL aus Wolfsburg. Die haben allerdings ein wesentlich schlechteres Torverhältnis. Das ist schon mal auch ganz gut. Wenn wir sie einholen, sind wir gleich vorbei. Der Vorsprung auf Werder Bremen beträgt gerade 3 Punkte, was ein ganz guter Vorsprung ist auf so eine hartnäckige Mannschaft. Und auf Platz 11 dann die inzwischen von Niko Kovac trainierte Borussia aus Dortmund. Und auf Platz 12, wie besprochen gerade, der FC Augsburg mit 28 Punkten. Unser nächster Gegner, der VfL aus Bochum, liegt auf dem 17. Platz mit nun 14 Punkten, nachdem sie am Wochenende ja gar nicht so schlecht gegen Borussia Dortmund gespielt haben. Aber dazu jetzt gleich mehr. Schauen wir uns mal an, was der VfL aus Bochum so anzubieten hat. Die hatten letzte Woche, wie ich fand, eigentlich ein relativ schweres Spiel auf dem Papier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fest davon ausgegangen, dass sie das gewinnen würden. Denn ich habe inzwischen meine Erfahrung mit dem Tippen, wie es Borussia Dortmund so anstellt, gemacht. Ich habe gleichzeitig auch eine gewisse Erfahrung mit dem Trainer, mit Niko Kovac, aber das wisst ihr alle, wovon ich rede. Und deswegen war ich mir relativ sicher, dass das eine harte Nummer für Borussia Dortmund werden würde gegen diese Bochumer mit unserem alten Trainer, mit dem King, mit unserem Pokalsieger, mit Dieter Hecking als Trainer, da noch was zu holen. Und dann muss man sich mal angucken, ich war jetzt auch gerade zu Gast in im immer wieder VfL-Podcast und haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Und wichtig an diesem Aufschwung des VfLs sind die beiden neuen Verpflichtungen aus der Winterpause. Man hat praktisch kein Geld, es fehlt auch gerade so ein bisschen die Führungsriege. Deswegen hat man einfach einen Spieler, den man schon zweimal verpflichten wollte, wenn ich das richtig, nee, oder im Sommer und ich glaube auch schon vorher verpflichten wollte. Und irgendwie ist es immer gescheitert mit Masuras, hat man ihn jetzt bekommen in der Winterpause und der hat halt eingeschlagen wie eine Bombe, muss man sagen. Kraus im Mittelfeld sorgt da auch für richtig, richtig viel Aufschwung. Und Masuras war es auch, der mit 2 Toren die Borussia aus Dortmund abgeschossen hat, um zu zeigen, dass das jetzt aber keine richtig glückliche Leistung war. Man kann ja auch mal so, man schießt in der, weiß nicht, 75. Minute das 1-0 und in der 88. schießt man dann aufs leere Tor das 2-0 und gewinnt so gegen den eigentlich überlegenen Champions League-Teilnehmer. So war es nicht. Der BVB hat überhaupt nicht ins Spiel gefunden, überhaupt keinen Zugriff gekriegt und wurden abgekocht. Also einfach nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie viel besser der VfL Bochum war. Es hat sogar ein Dortmunder in die Elf des Tages beim Kicker geschafft. Und das ist Gregor Kobel, der Torwart, weil der wirklich viel zu tun hatte und noch ein paar Chancen verhindert hat. Sonst wäre das noch deutlicher ausgegangen. Beim VfL aus Bochum werden fehlen Boadu. Der hat eine Verletzung und bei Patrick Drewes, unserem Ex-Wolfsburger, muss man mal abwarten, der hat eine Erkältung gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe. Es könnte also sein, dass der wieder da ist, sonst steht mit Jannis Horn ein aber ebenso ja, solider Keeper im Tor, würde ich sagen. Man muss gucken, wie man das spielt, wie der VfL, also das ist immer so schwer mit diesen zwei VfLs, wie die Bochumer in Wolfsburg auftreten werden. Die werden auf jeden Fall sehr aggressiv auftreten, werden sich natürlich überhaupt nicht locken lassen. Ein Spiel, das unserem VfL überhaupt nicht gut gefällt. Und ja, die Bochumer werden sehr, sehr stark auf Konter spielen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das angehen. Angehen ist ganz spannend beim VfL. Da fehlt inzwischen fast eine komplette Mannschaft mit Kami Grabara, natürlich unser Stammkeeper, Kilian Fischer und Rogerio, die Außenverteidiger fehlen. Fischer, wie gesagt, gelb gesperrt, Rogerio ist immer noch verletzt. Maxi Arnold hat die Waden- oder Oberschenkelverletzung, es ist am Bein. Kevin Paredes ist immer noch im Aufbautraining. Lovro Meier, auch da will man nichts überstürzen. Im letzten Spiel hat sich Lukas Metscher nochmal abgemeldet, wieder wegen einer kleinen Blessur, da muss man gucken, wie es ist. Und Bartosz Białek, der ist wieder da, ist wieder auf dem Trainingsplatz nach seinem bitteren Kreuzbandriss, aber ist natürlich auf vielen Ebenen aktuell kein Kandidat für die Mannschaft. Trotzdem, 8 Spieler fehlen, davon sind 4 Stammspieler, 2, die so im erweiterten Stammspielerkreis sind. Das tut auch uns weh und das macht es nicht leichter. Andererseits können so andere Leute, wie jetzt im Spiel gegen Stuttgart, Asta Wangs zum Beispiel, mal zeigen, was sie können und vielleicht auch ein bisschen den Schatten von Max Arnold ablegen und zeigen, dass sie auch ohne den Chef das hinkriegen. Das kann ja manchmal auch so ein bisschen Flügel verleihen und es wird ganz spannend. Ich glaube, die Bochumer werden auf sehr, sehr kompaktes Spiel setzen, werden versuchen, einzelne Nadelstiche zu setzen mit ihren wirklich schnellen Leuten, mit dem abgekochten Masuras vorne drin. Und da muss man ganz, ganz doll aufpassen. Bin aber guter Dinge, weil so wie der VfL in letzter Zeit immer so auftritt und wie das so war, gegen, nennen wir es schwächere Gegner, war das eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt das Kiel-Spiel, wo man eine der krassesten Halbzeiten gespielt hat und trotzdem nur einen Punkt geholt hat. Wenn wir gegen Bochum nochmal so auftreten werden, dann wären es diesmal wahrscheinlich auch 3 Punkte und dann redet man ganz anders davon. Anstoß für das Spiel ist übrigens, falls ich das noch nicht gesagt habe, Samstag 15.30 Uhr in unserer wunderschönen Volkswagen Arena. 4 Tage später, am 26.02. um 20.45 Uhr, ist der VfL dann bei RB Leipzig zu Gast. Pokal-Viertelfinale. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das letzte Spiel gegen die Leipziger erinnert. Ich kann mich da ganz gut dran erinnern. Ich hatte das große Glück, es live in Leipzig kommentieren zu dürfen und hatte einen Mordsspaß. Einerseits, weil die ganze Aktion sehr viel Spaß gemacht hat. Andererseits hat der VfL 5:1 gewonnen, hat die Leipziger richtig an die Wand geklatscht, kann man so sagen. Eine sehr, sehr starke Mannschaft, einfach auseinandergespielt. Und 5:1 da zu gewinnen, das macht nicht jeder. Die Woche drauf haben die Frankfurter, die jetzt deutlich vor uns stehen, da eine richtige Reibe auch kassiert und eindeutig verloren. Das war schon richtig, richtig gut. Und wir schauen mal voraus, was da so passiert ist. Die Leipziger, wie sind die denn gerade drauf? Die haben seit der Winterpause nur 2 Spiele in der Liga und 1 in der Champions League gewonnen. Haben wirklich keine allzu gute Phase. Sehr viele Unentschieden, sehr, sehr viele Niederlagen auch. In der Champions League haben sie gegen Sturm Graz chancenlos verloren, sind raus aus der Champions League. Waren das erste Team aus Deutschland, das sicher ausgeschieden ist aus der Champions League. Xaver Schlager ist wieder verletzt. Das klingt alles nicht so gut. Trotzdem sind sie in der Liga noch Vierter. 4 Punkte vorm VfL. Und da muss man sagen, ich glaube, es steht völlig außer Frage, dass das eine wahnsinnig starke Aufgabe ist, nein, eine wahnsinnig schwere Aufgabe und eine starke Mannschaft, die wir da als Gegner haben werden. Die Leipziger, ein spielstarkes Team, immer viel Einsatz, versuchen es immer mit sehr viel Pressing. Die alte Kloppo-Schule, und das ist das Stichwort, der ist da ja jetzt inzwischen irgendwie sowas, Sportdirektor, also der Chef von Marcel Schäfer jetzt. Ich weiß nicht, ob der das gerne hat, dass ich das so sage, und umso lieber sage ich, muss ich sagen. Es wirkt alles sehr, sehr unharmonisch, was in Leipzig gerade passiert. Auf der anderen Seite haben sie mit Xavi Simons jetzt gerade einen festen Vertrag ausgehandelt. Er ist jetzt offiziell Leipziger, der war ja bis dahin immer nur ausgeliehen. Haben auch weiter wieder gute junge Spieler geholt, entwickeln was, haben sehr, sehr spannende Leute auf dem Platz. Es wird ein hartes Stück Arbeit, in Leipzig zu bestehen, um dieses Pokal-Halbfinale zu erreichen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, man hat eine faire Chance, man muss konzentriert spielen, man muss die Konter suchen, man darf sich nicht überrumpeln lassen und dann bin ich optimistisch. Ich hoffe, dass das klappt. Ich hoffe, ich habe leider keine Zeit selber hinzufahren, habe aber gesehen, dass schon sehr, sehr viele Tickets verkauft sind. Es sind viele, viele Wolfsburger werden in Leipzig dabei sein und ich bin guter Dinge, dass wir oder dass ihr die Wölfe da zum Sieg schreien könnt und dafür sorgt, dass wir im Halbfinale kommen. Und ja, ich sag mal, im Viertelfinale gilt das schon, im Halbfinale umso mehr. Ab da ist wirklich alles, alles möglich und das ist einfach doch ein Traum, mal wieder nach Berlin zu fahren und die Stadt mal wieder grün-weiß zu färben.
Wölfe Radio. Wölfe aktuell.
Bevor ich gleich an Volker und hinter die Rückennummer übergebe, noch ein paar aktuelle Informationen rund um den VfL. Ich beginne da ja immer gerne mit den Frauen, dass ich auch einmal kurz updaten kann, was da so passiert ist. Es gab ein paar nicht so gute Nachrichten. Man hat in Köln in der Liga nur 0-0 gespielt und damit einen richtig wichtigen Schritt in der Meisterschaft verpasst. Noch viel schlimmer war es dann, dass man nach gefühlt immer aus dem Pokal ausgeschieden ist. Man hat 1-0 in Hoffenheim verloren. Ganz, ganz bitter für die Mannschaft. Eine Zäsur, die ihnen wirklich wehtat. Alex Popp hat auf ihrem Instagram-Account recht klar gemacht, dass die das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern dass denen das richtig, richtig wehtat. Was sie aber auch gesagt hat und womit sie vollkommen recht hat, ist, ja klar, bitter, scheiße, aber mein Gott, müssen wir stolz darauf sein, dass wir das hingekriegt haben, so, so lange ungeschlagen im Pokal zu sein. Und das ist genau die richtige Einstellung. Und wie gut die Einstellung dieser Mannschaft hat sich dann am Sonntag herausgestellt. Da kamen die Freundinnen von Eintracht Frankfurt zu Gast, die zu diesem Zeitpunkt Tabellenführer waren und in der ganzen Saison, jetzt muss ich lügen, ich glaube, sie hatten in der ganzen Saison, jetzt muss ich kurz Kopf rechnen, das ist gar nicht gut, 7 Gegentore kassiert und das Resultat ist, sie haben einfach in diesem einen Spiel hier in Wolfsburg bei unseren Wölfen nochmal 6 kassiert. Zur Halbzeit statt des 5-0, die Frauen waren wie entfesselt, all die Wut, die sich angesammelt hat und dieses Ärgern über das eigene Ausscheiden, haben sie in dieses eine Spiel gelegt. Zur Halbzeit statt des 5-0, nach 8 Minuten schon 2-0. Borbe durfte sogar noch einen Elfmeter gegen Freigang, die Top-Torschützin halten, das 100. Spiel von Vivien Endemann. Das ist schon alles, nach den Ärgern in den letzten Wochen war das wirklich wieder ein Erweckungsmoment in der Arena und das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, sich das mit anzusehen und das nächste Arenaspiel steht ja dann auch schon an, das Champions-League-Spiel gegen Barcelona, das kann gerne wieder so ausgehen, ich glaube, das wird aber ungleich schwerer. Andere Themen, die Green White Angels feiern gerade ihren 30. Geburtstag und wenn man sich in der Stadt so umguckt, sieht man überall Schilder und Hinweise und ich glaube, da sagt doch das Wölferadio Happy Birthday. Ebenso zu Jenan Picinovic, das nehme ich hier nur mit auf, weil da ist jetzt gerade von unserem Manager von PC auch nochmal klar gemacht worden, der ist fest eingeplant im Kader, der entwickelt sich in Düsseldorf ja wirklich prächtig, alle sind voll des Lobes für diesen jungen Kerl, der gerade mit 2 Toren den Herthaner Trainer praktisch vom Platz geschossen hat, sehr, sehr schöner Moment übrigens, ich war auf einer Feier und neben mir saß ein Herthaner, der das Spiel auch nicht gucken konnte und er sagt, oh Gott, scheiße, verloren, wie man das halt so sagt, wenn man gegen Düsseldorf verliert. Und dann sage ich, na komm, wenigstens 2 Tore Picinovic, dann haben wir was Positives. Er guckt nach und sagt, ja, stimmt. Und dann dachte ich erst, er verarscht mich, aber es war tatsächlich so. Also sehr, sehr schöne Sache. Ich freue mich, dass es für ihn da so gut läuft und freue mich umso mehr, wenn er nächste Saison wieder da ist. Ich glaube, das ist wirklich ein Diamant, den wir da haben, den wir ganz, ganz dringend mehr fördern sollten, als wir das in letzter Zeit immer mal wieder vom VfL erlebt haben. Christoph Nowaks Todestag, das ist jetzt ein harter Cut, fällt mir auf, aber es ist, irgendwie muss ich da ja hinkommen. Christoph Nowaks Todestag jährt sich zum 20. Mal dieses Jahr und die Fanbetreuung und die Fans wollen gemeinsam sich was ausdenken, um daraus ein besonderes Happening zu machen. Nicht in Anführungszeichen nur die Kranzübergabe. Christoph Nowak immer noch eine der größten Legenden, die dieser Verein hatte. Die Nummer 10 der Herzen wird nicht umsonst, wird der jedes Spiel immer noch zu Spielbeginn genannt. Und ich glaube, das sollte man ganz dringend machen. Es gab zum Aufnahmezeitpunkt heute schon das erste Brainstorming. Es soll noch weitere Termine geben, was das angeht. Und lest euch da mal rein, wendet euch an die Fanbetreuer, wenn ihr da interessiert seid. Ich glaube, da sollten wir wirklich groß auftreten und klar machen, dass ja, dass wir Christoph nie vergessen werden. So, jetzt habe ich die Stimmung ein bisschen ins Emotionale gebracht. Also mache ich das Gegenteil, bringe sie ins Internet. Kleiner Tipp noch, YouTube-Tipp. Max Arnold hat seine Verletzung genutzt und war bei der Ed Broski-Show zu Gast, die unter anderem auch von Wolfsburg-Fans mitproduziert wird. Deswegen wollte ich das doppelt erwähnen. Hat da noch einen gewissen Daniel Caligiuri, der gerade seine Karriere beendet hat, getroffen. Also Wolfsburger Pokalsieger-Revival hat da, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Interview gegeben. Max Arnold zuzuhören ist immer sehr, sehr schön, weil ein Braunschweig-Fan, ich kann das immer wieder nur sagen, ein Braunschweig-Fan hat mal zu mir gesagt, alles beiseite, aber Max Arnold ist einer von den ganz wenigen Fußballspielern, bei dem man das Gefühl hat, dass man mit dem auch ein normales Gespräch führen kann. Und ich glaube, genau das ist es, was ihn halt auch ausmacht. Und dann zum Abschluss noch, bevor ich, wie gesagt, an Volker übergebe, Wölfe Radio Arena Live. Bochum natürlich, Malte und Holger kommentieren das Spiel aus der Arena und zum Pokalspiel gegen Leipzig im Bemoved laden Jan und Gerhard Schröder ein. Geht da vorbei, schaut euch das Spiel da an und wenn ihr nicht nach Leipzig könnt, nutzt Wölfe Radio Arena Live, um im Gemeinschaftsgefühl mit den anderen Wölfen den nächsten Schritt nach Berlin zu machen. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und übergebe damit an Volker und hinter der Rückennummer.
Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer. Wir sind mittlerweile in Ausgabe Nummer 13 im Februar 2025 und mir sitzt hier eine sehr, sehr gut gelaunte Spielerin unserer VfL-Frauenmannschaft gegenüber und das auch mit Recht, denn am Sonntag wurde ein sehr, sehr wichtiges und entscheidendes Spiel gegen Eintracht Frankfurt mit einem überragenden 6:1 gewonnen. Sie hat dabei die erste Halbzeit nur bestritten und konnte sich dann das Ganze ein bisschen entspannt von der Bank angucken und sich etwas ausruhen, was vielleicht für heute ganz gut ist, sodass sie hier heute einigermaßen entspannt mir gegenüber sitzt. Denn wir haben hier heute zu Gast unsere Nummer 31 im Trikot der Frauen des VfL Wolfsburg, Marina Hegering. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Wir sitzen hier wieder mal im Fansaal. Nochmal ganz kurz ein Wort zu dem Spiel. 5:0 zur Pause. Konnte man das auf dem Feld selber glauben oder ging es euch so wie mir vorm Fernseher, dass man einfach sich die Augen gerieben hat und gedacht hat, kann ja gar nicht wahr sein, was wir heute für einen Abend erleben?
Ja, ich glaube, mit 5:0 geht man sehr, sehr selten in eine Halbzeit rein und das Spiel an sich war ja jetzt auch nicht zu erwarten, dass es so ein Ergebnis annimmt. Von daher war es schon überraschend, aber ich glaube, uns hat in die Karten gespielt, dass wir relativ früh 2 Tore gemacht haben und dann ja waren wir in so einem ja ganz winzigen Flow, würde ich sagen, in der ersten Halbzeit, wo es dann am Ende irgendwie 5:0 erstmal nach 45 Minuten stand.
Also so winzig war der Flow in meinen Augen. Aber gut, sehr, sehr schön. Aber wir wollen gar nicht so viel über den Fußball sprechen, über den aktuellen Fußball so gar nicht und schon gar nicht über irgendwelche taktischen Sachen, sondern hier hinter der Rückennummer geht es ja dann wirklich mehr um die Person hinter der Rückennummer, in diesem Fall hinter der Nummer 31. Und bei dir ist es so viel, was du erlebt hast, weil du auf so eine lange Karriere schon zurückblickst, dass ich wirklich beim Recherchieren da an meine Grenzen fast gekommen bin und mir dann gedacht habe, ich habe gesehen, du hast mal beantwortet, Film oder Serie, da warst du eher beim Film, weil das so abgeschlossen ist, aber ich musste bei den ganzen Stationen und diesen Hoch und Tiefs in deiner Karriere wirklich an eine Serie denken und habe gedacht, das ist eigentlich ein Stoff für eine Serie. Wenn es eine Serie gäbe über deinen Werdegang bis hierhin, welchen Titel würde der deiner Meinung nach haben?
Oh wow, da fragst du ja jetzt was. Gleich zu Beginn eine Frage, die man eigentlich
nicht gut wohl
überlegt beantworten sollte. Das ist schwierig in einem Wort zusammenzufassen, vielleicht unerwartet.
Unerwartet?
Ja, es sind viele Dinge unerwartet einfach passiert, glaube ich. Also okay. Was heißt unerwartet? Also für mich so ein bisschen unerwartet.
Oh, tatsächlich. So. Ja. Okay. Lassen wir mal unerwartet so ein bisschen als Stichwort darüber stehen und gucken mal nachher, ob sich's auch bewahrheitet. Angefangen hat das Ganze tatsächlich natürlich mit deiner Geburt am 17. April 1990 im schönen Bocholt. Mhm. Bocholt direkt an der Grenze zu den Niederlanden, gehört noch zum Münsterkreis, irgendwie Münsterecke, Münstergegend. Und wie ist die Zeit da für dich gewesen. Du bist da sehr mit verbunden mit Bocholt, noch immer, so wie ich lesen kann, dass du da ständig bist oder viel Kontakte zu hast. Ja. Familie ist immer noch da. Ja. Wie war deine Kindheit in Bocholt? Gab es da irgendwas Besonderes oder war es einfach eine ganz normale, schöne Kindheit im Ruhrgebiet?
Oh, ist es nicht Ruhrgebiet? Nicht Ruhrgebiet? Oh. Nee, ist Westmünsterland. Wir sind so, ja, ich würde sagen, also ich fahre eine halbe Stunde bis Oberhausen und ich würde sagen, so Dienstlagen Oberhausen, da beginnt's Ruhrgebiet. Also wir haben es nicht weit, aber wir sind doch sehr, sehr ländlich. Also man würde, wenn man dort ist, würde man nicht sagen, okay, man ist hier im Ruhrgebiet, deswegen, also es ist wirklich nicht, gehört nicht dazu.
Okay.
Aber ja, ich glaube, ich habe eigentlich eine ganz normale, übliche Kindheit gehabt, eine sehr schöne Kindheit, aber mir hat nichts gefehlt. Ich war, also Bocholt bin ich groß geworden, der Stadtteil, wo ich groß geworden bin, heißt Lohwig. In dem Verein habe ich auch gespielt. Und ja, die Kindheit war eigentlich so, dass ich viel draußen war, viel draußen gespielt habe, irgendwann viel Fußball gespielt habe. Ganz normal, Kindergarten, Grundschule, Schule, also das ganz normale, langweilige Kinderleben.
Ja, langweilig.
Ja,
also schön,
und dann,
also behütete.
Das Schöne war ja dann am Nachmittag. Also Schulranzen, ab in die Ecke, Hausaufgaben gemacht, gegessen, raus. Also das war wirklich, ich habe in der Spielstraße gewohnt. Das heißt, man hatte irgendwie sämtliche Möglichkeiten. Und da hatte ich Freunde in der Spielstraße wohnen. Dann hatte ich meine Freunde im Fußball. Und das, dann war es, ja, eigentlich immer Programm, sobald Schule vorbei war, einfach raus und irgendwelche Sachen spielen. Wie gesagt, viel Fußball, aber auch so Räuber und Gendarm, keine Ahnung, wer irgendwie früher Kindheit durchlebt hat, glaube ich, ist so,
oh,
sind
ja.
So Spiele.
Also, mir sagt das auch noch was.
Ja, genau, so auf der Straße, Stadtnoilialo und so ein Gedöns, so, also sowas halt, was man früher gespielt hat.
Ja, genau, du sagst es auch schon, du hast beim SV Lohwig, DJK, SV Lohwig, 1930, 1995 angefangen, Fußball zu spielen und hast da bis 2007 gespielt, bis in die die B-Jugend war das dann, glaube ich, ne? Die B-Jugend. Und bist dann erst gewechselt. Das heißt, du hast wirklich eine lange, lange Phase in diesem ersten Verein gespielt. Gibt es da Personen und Menschen, die dich da nachhaltig geprägt haben oder die vielleicht sogar schon so früh auch erkannt haben, dass bei dir irgendwie mehr möglich ist als bei vielen anderen?
Oh, ich weiß nicht. Das lief irgendwann so nebenher, das mit dem Frauenfußball kam dann dazu. Mhm. Also so mit Kreisauswahl, Niederrheinauswahl. Ansonsten war ich immer nur das Mädchen in der jungen Mannschaft. Also deswegen, das hat mich eigentlich auch, ich glaube, positiv geprägt, dass nie jemand gesagt hat, boah, wow, das ist die Spielerin oder so, sondern ich war ein Teil eines sehr, sehr coolen Teams. Wir haben, ich glaube, mit manchen habe ich von der Bambini bis zur B-Jugend zusammengespielt. Wirklich, also das sind teilweise wirklich, ja, jahrelange dann auch Freundschaften geworden. Und mit denen habe ich dann sozusagen das ganze Fußballleben in der Jugend durchlebt. Und das ist halt auch irgendwie nicht üblich, glaube ich. Aber hat mir sehr gut getan. Ich habe mich unfassbar wohl gefühlt, weswegen ich halt auch so lange in Lohwig geblieben bin. Und der Fakt, dass halt die nächste Bundesliga-Mannschaft halt auch ja, im Ruhrgebiet war und nicht gerade um die Ecke, hat es halt dann so ein bisschen bewirkt, dass ich auch länger zu Hause gespielt habe, weil ich hatte natürlich auch noch meine Schule, musste das Abitur noch machen. Also alle Zeit, die ich sozusagen zu Hause verbringen konnte, hat mir mehr Zeit gebracht für mein Leben so und für die Schule und alles. Und irgendwann, wo es dann Zeit war zu wechseln, wo es dann ja auch nicht mehr ging bei den Jungs und es hat auch sportlich keinen Sinn mehr gemacht, muss man auch zugeben. Ja, bin ich dann halt nach Duisburg gewechselt und da hat man dann, musste man sich schon sehr, sehr gut organisieren, damit alles gut klappt.
Ja, ja, genau, 2007 war das dann, da bist du dann zum FCR Duisburg gewechselt, damals eine wirklich sehr, sehr starke Mannschaft, die wirklich Top of the Pops war in der, in der Liga, in der damaligen Frauenfußball, da ja noch sozusagen an anderer Stelle als heute. Heute so unglaublich professionell und so gut und so breit aufgestellt. Und Duisburg damals wirklich eine gute Adresse. Zu denen bist du gewechselt. War das für dich dolle schwierig, dann da hinzuwechseln und nicht mehr zu Hause zu sein? Weil du warst 17, wenn ich das so richtig sehe. War Abitur schon, war Schule schon abgeschlossen oder hast du das noch in Duisburg beendet?
Nee, ich habe 2009 mein Abi gemacht. Das heißt, ich habe noch 2 Jahre, bin ich noch zur Schule gegangen und habe parallel dann auch in Duisburg schon gespielt. Ich hatte aber auch schon die Saison, bevor ich gewechselt bin, schon einmal die Woche eigentlich bei den Frauen mittrainiert gehabt, sodass dieser Übergang irgendwie so ein bisschen smoother war. Also die Gespräche, der Kontakt war einfach schon da aufgrund von der Niederrheinauswahl. Hatte mich dann irgendwann mal der Trainer von Duisburg auch angesprochen und hatte gefragt, wie es denn aussieht. Und so waren die Kontakte immer zu dem Verein halt schon gewesen. Und dann hatte ich einmal die Woche dort mittrainiert, weil auch zwei Spielerinnen, die schon dort waren, auch aus meiner Ecke kamen, sodass meine Eltern nicht immer fahren mussten. Die haben mich dann halt mitgenommen einmal die Woche. Die mussten mich zwar zu einem Treffpunkt bringen, aber das war halt ja, eine Viertelstunde hin und eine Viertelstunde zurück. Also das war alles irgendwo im Rahmen. Mhm. Ja, und dann hat sich dieser Übergang so ein bisschen leichter gestaltet, würde ich sagen. So, dass ich mit diesem Wechsel dann halt wusste, okay, was erwartet mich? So, es war nicht alles komplett neu, sodass man sich nicht irgendwie so komplett lost gefühlt hat. So am Anfang so, okay, ich muss mich erstmal beweisen, sondern man wusste, okay, was kommt, wer da ist. Und okay, man kannte halt schon ein paar. Das war ja total angenehm. Und dann kam natürlich dazu, dass man halt schon irgendwie viel auf der Autobahn verbracht hat und dann fiel die eine oder andere Hausaufgabe oder das Lernen von irgendeiner Klausur fiel dann halt auch schon mal auf den Trainingsweg, entweder Hinweg oder Rückweg. Also das war dann, ja, üblich.
Ja, wie weit ist das ungefähr weg, Duisburg von Lohwig?
Ja, es waren so, wir sind ungefähr 50 bis 60 Minuten gefahren, also es waren so 70 Kilometer knapp, ja.
Das war dann aber gleich eine sehr erfolgreiche Zeit. Du hast da 2007 angefangen. Ja. Der Sprung dahin offensichtlich ganz gut und gar nicht so schwer zu verdauen, auch spielerisch. War das, hast du dich da gleich schon wohlgefühlt oder war schon doch noch eine Zeit nötig, um dich da einzuspielen?
Ja, es waren schon viele gestandene Spielerinnen da. Deswegen war das schon, musste man sich erstmal so ein bisschen eingrooven. Aber wir waren relativ viele junge Spielerinnen. Ich würde sagen so 6, 7 im gleichen Alter, die hochgezogen wurden in die Frauen. Deswegen war man irgendwie nicht so alleine jung, so, sondern Tor tragen, Bälle aufpumpen und so. Das waren dann doch immer, wir waren eine große Gruppe. Und ja, dann brauchte das natürlich ein bisschen. Also bis man mal so richtig Fuß gefasst hat, war so ein halbes, dreiviertel Jahr so um. Und man hatte sich so ein bisschen an alles gewöhnt, so auch, so wie die Tonlage dann auf dem Platz ist mal. Man musste sich halt an gewisse Dinge gewöhnen, wie ältere Spielerinnen halt auch so sind, dass man halt auch mal einen auf den Deckel kriegt und mal, ne, etwas lauter angesprochen wird, so das ganz Normale, was man eigentlich erlebt.
Ja, gut, offensichtlich ganz normal. Dann gleich sehr erfolgreich. Ihr habt mit Duisburg dann zweimal den Pokal gewonnen. Mhm. Ihr habt dann auch den UEFA Women's Cup gewonnen. Ja. Ich meine, das ist ja, also für mich als Außenstehenden, so, das muss ein großer Sprung sein. Zumindest klingt das für mich, dass du dann international spielst und dann so ein Turnier international auch noch gewinnst. Mhm. Ist dir das damals so richtig bewusst gewesen oder kanntest du die internationalen Sachen schon durch deine lange Zeit innerhalb der U-Nationalmannschaften, dass du da schon viel unterwegs warst mit im Ausland mit Spielen oder war das nochmal was ganz anderes?
Ja, ich glaube, das ist auf Vereinsebene nochmal ein ganz anderes Gefühl. Mhm. So, ne? In der U-Nazio, da warst du immer irgendwie im gleichen Alter, alle waren gleich alt, auf dem gleichen Niveau, irgendwie niemand ist da krass herausgestochen und im Verein bist du halt einfach auch einfach ein junges Küken, muss man auch dann sagen. Zu der Zeit war ich nun mal unfassbar jung und du warst keine, die irgendwie Verantwortung getragen hat, sondern du hast so dein Bestes gegeben und hast gehofft, es reicht irgendwie und man musste jetzt halt auch nicht, also man konnte relativ befreit ausspielen, sag ich mal so. Es war so, ja, ich mache halt so mein Ding und ne, wenn es gut läuft, dann spiele ich, wenn nicht, dann ist es halt so, dann gibt's halt gerade eine bessere, so. Das war irgendwie schon beeindruckend, aber auch dann mit den Spielerinnen in Duisburg zusammenzuspielen. Das waren echt gestandene Nationalspielerinnen. 7, 8 Stück hatten wir, glaube ich, zu einer bestimmten Zeit. Und das war schon eine Qualität, die hast du nicht so oft vorgefunden in der Mannschaft. Und deswegen hat es auch unfassbar viel Spaß gemacht, ja.
Ja, du hast dann da auch total auf dich aufmerksam gemacht. Bist unter anderem dann 2009 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet worden vom DFB. Und eigentlich so mit der Option, okay, alles klar, du gehörst jetzt zu der Perspektive für die ganze Zukunft, Nationalmannschaft, große Vereine, alles steht dir irgendwie offen. Hast du das damals auch genauso empfunden? Hattest du genau den Plan oder gab es immer schon auch mal so ein bisschen das Gefühl, könnte auch noch irgendwie alles anders laufen? Oder war da der Fokus schon sehr, sehr in Richtung Fußball?
Ja, ich war so schon sehr verbissen, muss ich sagen, als ich jung war. Also ich habe wenig links und rechts geschaut, weil als ich dann irgendwie Fußball gespielt habe, gemerkt habe, okay, das läuft gut und so, da war man dann schon irgendwie sehr fokussiert und ich habe viel dem Fußball untergeordnet und ja, dann war man schon so mit dem Gedanken, wir hatten die U20-WM gewonnen, der Kontakt zur A-Nazio bestand, da waren schon halt auch einige, die dann so gefühlt so auf dem Sprung waren und ich gehörte irgendwie so ein bisschen dazu, weil der Kontakt halt zur Trainerin damals auch da war und dann, ja, kam doch ein bisschen alles anders.
Ja, du sagst jetzt so U20 WM gewonnen, mal eben so ganz nebenbei 2010. Ja. Du warst da Kapitänin auch. Ja. Also du warst da nicht nur irgendjemand, der da ein bisschen mitgelaufen ist, sondern du warst in dieser Mannschaft dann die Führungsperson oder eine von den Führungspersönlichkeiten. Und ihr habt da den Titel geholt im eigenen Land, in Deutschland. Ja. Ich meine, das kommt so nebenbei jetzt bei dir raus. Wahrscheinlich dem geschuldet, dass da so viel passiert ist in den Jahren. Aber also diese Sachen, die lesen sich alle so, das ist einfach, finde ich, unglaublich, wenn man diesen Weg so sieht, immer zu Hause gespielt, bis du dann irgendwie 17 bist und dann gehst du zu Duisburg, gewinnst zweimal einen Pokal, gewinnst UEFA Women's Cup, bist dann U20-Weltmeisterin, vorher noch, zwei Jahre vorher, 2008 schon Dritte geworden in Chile bei der WM, also wirklich schon unglaubliche Erfolge. Und dann kommt jetzt vielleicht das allererste Mal dein Titel der Serie zum Tragen, nämlich unerwartet. Denn dann, ich weiß gar nicht, war es noch in der Schlussphase von der Zeit bei Duisburg, also in der Zeit vor 2011, oder war es dann nach dem Wechsel zu Bayer Leverkusen, wo du dann verletzungsbedingt mit einmal so einen Bruch erlitten hast in deiner
Karriere?
Ja, ich
hatte mich im Laufe der Saison verletzt eigentlich, so wo es auf die WM zuging. Und musste so ein bisschen bei der WM schon auf die Zähne beißen. Also ich bin nicht so ganz fit schon in die WM rein. Okay. Und habe es dann durchgezogen und habe halt gesagt, okay, ich kuriere sie danach aus. Und dann habe ich nach der WM, wollte ich diese kurze Verletzungspause einnehmen, aber es hat sich sehr, sehr lang gezogen. Ja, dann hatte der Arzt gesagt, okay, du musst operiert werden. Die OP an sich lief gut, aber ich hatte danach halt eine Wundheilungsstörung und dann folgten weitere Operationen, die aufgrund dieser Wundheilungsstörung dann gemacht werden mussten. Und das hat sich dann ja sehr, sehr lang hingezogen eigentlich, ja.
Und man muss ja dazu sagen, aus heutiger Sicht ja auch anders. Du warst damals ja noch keine Profifußballerin. Das heißt, nicht so wie das heute ist, hier beim VfL Wolfsburg, auch bei anderen Vereinen, dass du wirklich nur dem Fußball nachgehen kannst, sondern das war dann noch Fußball und nebenbei wurde gearbeitet oder
studiert. Ich hatte dann 2010 im Februar den Eignungstest an der Sporo bestanden und wollte dann im Oktober anfangen und dann kam die Verletzung dazu und das war natürlich beim Sportstudium auch maximal ungünstig. Okay. Dementsprechend hat sie das Sportstudium auch, das ist sehr lang hingezogen, also normal macht man den Bachelor in 3 Jahren, hat dann bei mir 5 Jahre gedauert, weil ich auch einfach Prüfungen schieben musste, die ich nicht absolvieren konnte und dementsprechend hat sich alles so ein bisschen sehr in die Länge gezogen, habe dann parallel irgendwann, wo ich nur noch die Prüfungen machen musste, eigentlich alles abgeschlossen hatte, nur noch die Prüfungen machen musste, bei Bayer eine Ausbildung angefangen, weil mir das Kaufmännische doch ganz gut gefallen hatte aufgrund von einem Praktikum in der Geschäftsstelle bei Bayer Leverkusen. So kam irgendwie eins zum anderen, dass man irgendwie sich nebenher auf ein zweites Standbein fokussiert hat, weil ich wusste nicht mehr irgendwann, ob es nochmal wieder zurück auf den Platz geht, weil am Ende die Wundheilungsstörung halt immer noch da war und niemand irgendwie sich das erklären konnte und nichts geholfen hat. So.
Das wäre jetzt, wenn ich eine imaginäre Serie vor Augen habe, wäre das wahrscheinlich der dritte Teil, der dann niederschmetternd ist, nachdem man am Anfang so erstmal eine so tolle Kindheit hat und dann so Erfolge so früh und überall, alles zeigt auf grün und alles sieht aus, als wenn man wirklich weiß, okay, da gibt es gar keinen anderen Weg mehr und dann kommt so etwas und es reiht sich aneinander und dann wirklich desaströs. Und du bist aber trotzdem pragmatisch damit umgegangen, hast deinen Studiengang gemacht an der Sporthochschule Köln. Ist das richtig, oder?
Pragmatisch. Naja, also pragmatisch, es war schon schwierig, aber ja.
Nein, schwierig, das will ich gar nicht in Frage stellen. Das ist Wahnsinn, ne, dass du da so zurückgeworfen wirst. Aber du hast die Zeit zumindest neben dem dann immer darauf hoffen, dass du wieder gesund wirst und wieder spielen kannst, damit genutzt, noch dich auszubilden, dich vorzubilden. Ja. Dann bei Bayern eine Ausbildung gemacht, da auch, glaube ich, auch dann gearbeitet in einem Baubetrieb irgendwie als
genau, ich habe erst noch bei Bayer Business Service gearbeitet und habe dann meine Arbeitsstelle gewechselt, weil ich den Verein dann auch gewechselt habe und bin dann zu einer Baufirma gewechselt, genau.
Genau, das heißt, du bist dann zur SGS Essen gewechselt. Genau, 2017 war das. Nach dieser wirklich langen Geschichte, alles in allem irgendwas um die 6 Jahre oder so, glaube ich, hat sich das gezogen.
Genau, ja.
Also wirklich, wo man denkt, okay, das sind eigentlich so die Jahre, in denen du jetzt dann deine Schritte gemacht hättest. Und wenn ich das sehe, und das war der Moment, wo ich dachte, okay, das ist echt ein Serienstoff oder ein Filmstoff, weil das einfach so krass ist, dass man dann sieht, dass du dann das wiedergewendet hast und unerwartet zum zweiten Mal dann eben bei der SGS Essen dann irgendwie deinen Neustart geschafft hast und dann eben auch berufen wurdest in die Nationalmannschaft.
Ja.
Wo hast du die Energie hergeholt? Hast du so viel Unterstützung von Familie und Freunden gehabt oder bist du selber auch so jemand, der da sagt, nee, so gehe ich hier nicht vom Platz. Wo kommt das her? Wie geht das?
Ja, ich glaube, das ist ein Stück weit Charakter, der in einem steckt, aber ich bin auch ganz ehrlich, es gab auch Phasen, die ich ohne Familie, Freunde, Unterstützung nicht so durchgestanden hätte. Mhm. Ich war auch irgendwann bei Bayer Leverkusen bei einem Sportpsychologen, der mir auch unfassbar geholfen hat in einem gewissen Zeitraum, der, ja, den ich einfach überbrücken musste irgendwie und der, ja, wo ich den Fokus einfach mal komplett auf was anderes gelegt habe und ich da auch gemerkt habe, okay, es geht, also wenn ich gewisse Dinge mache, dann geht es mir besser und die haben mir dann geholfen und das war super wichtig, dass ich mit ihm da zusammengearbeitet habe und zu wissen, ich hatte gute Freunde, ich hatte meine Familie komplett hinter mir stehen, also irgendwann hat auch meine Mama mal gesagt, so komm und wir packen jetzt die Koffer und fahren 5 Tage weg und dann sind wir halt auch mal 5 Tage weggeflogen und waren in der Sonne und das war dann halt auch mal wichtig so, da rauszukommen aus diesem Alltag, der einen halt so maximal nicht zufriedenstellt. Und da war ich wirklich sehr dankbar. Ich glaube, so die Mischung aus allem hat am Ende ja das Rezept ausgemacht, dass es irgendwie noch funktioniert hat. Und so ein, ich habe immer gesagt, es war so ein ganz, 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 ganz kleiner Funken Hoffnung, der irgendwo da noch drin geschlummert hat in mir, den ich aber zu einem gewissen Zeitpunkt schon wirklich nicht mehr so doll auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, wo ich angefangen hatte, zu akzeptieren, okay, vielleicht klappt es nicht mehr, wurde es plötzlich besser. So,
okay.
Also wie gesagt, habe meine Osteopathin kennengelernt und plötzlich wurde es besser. Also ich habe gewissen Fokus auf andere Dinge gelegt und plötzlich, ja, wurde es besser.
Mhm.
Das ist halt dann irgendwie auch manchmal spannend und ja, hilft dann auch mal vielleicht in der einen oder anderen Situation in der Zukunft, wenn man das erlebt hat. Aber ja, grundsätzlich war es eine sehr lange Zeit. Wie gesagt, ich glaube, die Mischung aus allem hat es am Ende dann gemacht.
Ja, das ist aber genau das, was ich denke, wenn du sowas erlebt hast und dann jetzt, wir kommen da ja noch zu, aber wir wissen ja alle schon, dass das hier in eine unglaublich tolle Karriere gemündet hat, dass einen das so sehr verändert. Also wie wäre die Marina heute, wenn sie das alles nicht, sondern wenn der Weg einfach immer nur geradeaus gegangen wäre?
Anders.
Hast du darüber mal nachgedacht?
Ja, weil die Frage kam natürlich schon das ein oder andere Mal.
Oh, natürlich.
Nein, gar nicht schlimm, gar nicht schlimm. Ist ja auch völlig legitim, ja. Weil und hättest du mal was anderes gemacht? Und ich habe gedacht, nee, ich glaube nicht. Also ich würde es mir nicht wünschen, Dinge anders entschieden zu haben. Weil ich glaube, genau so wie ich jetzt bin, bin ich durch diese Zeit halt auch ein Stück weit geworden. Und ich bin auch eigentlich, ich will nicht sagen dankbar darüber, aber diese Zeit hat mir schon auch gezeigt, dass ich habe das ja eingangs schon mal erwähnt gehabt, dass ich früher sehr, sehr verbissen war und wenig nach links und rechts geschaut habe. Und da ich wertgeschätzt habe, was das Leben halt noch so zu bieten hat, außer Fußball und sich über den Fußball zu definieren, also nur die Fußballerin zu sein und wenn ich im Fußball gut bin, bin ich ein guter Mensch, sondern es sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt einmal die Person, den Menschen und dann gibt es die Sportlerin und die muss man halt auch einfach mal getrennt betrachten. Früher war ich unausstehlich, wenn ich ein Spiel schlecht gespielt habe oder wir als Mannschaft schlecht gespielt haben oder wir verloren haben. Also da konnte man mich wirklich den ganzen Tag nicht mehr ansprechen. Da war ich furchtbar. Und heute denke ich so, boah, krass, wieso war ich so, weil am Ende, ich meine, die Leute, die ich dann nach dem Spiel gesehen habe oder wenn ich danach noch irgendwas unternommen habe oder so, ja, die konnten da ja überhaupt nichts für, so, ne, also einfach auch das zu trennen, also ich muss jetzt, ne, nur weil weil der Fußball gerade schlecht war, muss ich das ja nicht mit in meinen Alltag reintragen, so, das war irgendwie so, das konnte ich nicht trennen und das habe ich gelernt, voneinander zu trennen, also es gibt halt einmal den Sport und es gibt halt einmal das andere Leben da so drumherum und das hat mir da also extrem gezeigt, was es auch bedeutet, wenn man sich auch auf das Leben neben dem Sport freut und genießt. Ja.
Und kannst du dir vorstellen, dass du auch eine andere, ich sag mal, einen anderen Blick auf dein jetziges Leben hast durch dieses ja fast schon vor deinen Augen stehende, fast drohende Karriereende, wo diese ganzen Träume dann sich nicht mehr erfüllt haben. Und jetzt, wo du das alles erlebt hast, bist du auch direkt in dem Moment vielleicht schon anders fähig gewesen, das zu sehen und das zu genießen oder damit anders umzugehen? Oder?
Also wenn damals das nach der U20-WM so weitergegangen wäre mit der A-Nationalmannschaft, dann hätte man das so, ja, es gehörte halt dazu, so, das wäre halt so ein, ah, okay, ja, jetzt kommt halt die A-Nationalmannschaft und so, das wäre so ein, ja, einfacher, in Anführungsstrichen, einfacher Weg gewesen. Mhm. Und als ich 2019 zum ersten Mal nominiert worden bin, das war, ich kann mich noch jetzt, ich kriege auch noch Gänsehaut, ich kann mich auch jetzt noch an diese Autofahrt erinnern, wie ich von meiner Firma zum Training nach Essen gefahren bin, wie es mir da ging. Also ich weiß noch, welches Lied ich gehört habe, ich weiß noch, dass ich geheult hatte im Auto, so, das war so, okay, krass, das passiert gerade. Also ich meine, also für mich war das unbegreiflich, dass
also du
das
wurdest auf der Fahrt von der Arbeit im Auto angerufen?
Ja, mittags war klar, okay, ich bin nominiert worden. Mhm. So, und das war für mich so, okay, wow, also so, das war so, also das ist doch passiert. Also ich war einfach unfassbar glücklich, dass ich 2016 wieder anfangen konnte zu spielen. Und ja, dann habe ich den Wechsel vollzogen nach Essen und ja, ich war eigentlich nur froh, dass ich wieder regelmäßig in der Bundesliga spielen konnte, weil das war für mich das, was ich nochmal schaffen wollte. Ich wollte halt einfach nochmal wieder auf dem Fußballplatz, weil ja, Fußball einfach einen hohen Stellenwert hat in meinem Leben. Es hat mir auch einfach, oder es macht mir halt auch einfach super viel Spaß. Und ja, dass das dann dazu geführt hat, irgendwie, warum auch immer, dann war halt so unfassbar unglaublich und unerwartet.
Ja, also unerwartet wieder einmal. Ja, tatsächlich, also ich habe am Anfang gezweifelt, aber offensichtlich passt es doch ganz gut. Welches Lied lief denn im Radio, wenn du das noch so weißt?
Und welcher Song das war, das hört ihr morgen am Freitag hier im Wölferadio in der kompletten Ausgabe von Hinter der Rückennummer Nummer 13 mit Martina Hegering und alles, was sonst noch mit ihr zu besprechen gibt. Wir sind hier fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Weise nochmal so ganz frei darauf hin, dass am Sonntag die Wahlen anstehen und ich glaube, man sollte etwas wählen, das mit den Werten des VfL übereingeht. Das ist relativ eindeutig und damit belassen wir es dabei. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ihr wisst, immer nur der VfL.
Wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. immer nur du, immer nur du.